Hallihallo und herzlich willkommen zum 61. Mal WTF Talk. Ich bin ganz beeindruckt. Das werden immer größere Zahlen. Das ist so das Ding der Sache. Aber wir sind heute mit einem ganz spannenden Thema wieder da, nämlich mit Quanten zwischen Katzenkisten, Hightech und ESO-Bullshit. Da habe ich schon, bin ich schon stolz auf mich, dass ich mich da jetzt nicht verhaspelt habe. Und ja, Lydia, Holm, Bernd und mich kennt ihr. Und der Holm ist heute so ein bisschen als Gast auch mitgeladen, denn er ist ja nicht nur beim Stammteam bei uns aktiv, sondern er hat das Ganze ja auch studiert und auch schöne Bücher drüber geschrieben. Und genau, ich würde jetzt aber trotzdem erstmal den Florian, der ja Wiederholungstäter ist und hier erneut aufgeschlagen ist, einmal bitten, sich vorzustellen, danach den Misha, der ganz neu heute dabei ist. Also Florian, wer bist du und warum haben wir dich eingeladen heute?
Ja, vielen Dank für die Einladung. 61 Mal habt ihr das schon gemacht. Ich bin ganz beeindruckt über die Zahl. Das ist ja fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon da war, aber es ist nicht mein erstes Mal jedenfalls. Genau. Ja, ich bin promovierter Quantenphysiker und dann von der Wissenschaft in die Wissenschaftskommunikation gegangen. Das heißt, heute bin ich Wissenschaftspublizist und schreibe und erzähle über Wissenschaft. Und unter anderem schreibe ich auch Bücher. Das letzte Buch, das ich geschrieben habe, heißt Warum wir nicht durch Wände gehen und ist eine populärwissenschaftliche Einführung in die Quantenphysik. Also da geht es genau um das Thema, über das wir heute reden werden. Ja, nachdem ich selber eine Zeit lang in der Quantentheorie geforscht habe, ist das sozusagen auch mein wissenschaftliches Lieblingsgebiet und ist ein tolles, spannendes Gebiet. Erstens, weil es auch an ganz tiefe Fragen, an fast philosophische Fragen anknüpft. Andererseits aber auch, weil man es im Alltag anwenden kann und weil unsere ganze Technologie drauf beruht. Und nebenbei auch kann man es natürlich auch in esoterischen Schwurbelkram verpacken, wenn man das möchte. Darüber werden wir auch noch ein bisschen reden heute.
Genau, mit dieser Vorstellung hat Florian mir jetzt ungefähr 50 bis 60% meiner Fragen schon vorweggenommen,
Ausgezeichnet.
aber das ist sehr gute Arbeit, Florian. Deswegen möchte ich jetzt einmal hören, Misha, wer bist du und warum haben wir dich heute eingeladen?
Ich habe keine Ahnung, aber danke für die Einladung. Also ich bin also Misha Lemeschko. Ich mache Quantenphysik beruflich seit vielleicht 15, 20 Jahren. Also heutzutage bin ich, also seit 11 Jahren bin ich Physikprofessor am Institute of Science and Technology Austria. Und ich mache ein bisschen Popularisierung sozusagen, nicht auf dem wunderbaren Niveau, wie Florian es macht mit Büchern und allem, aber ich habe einen YouTube-Kanal und schreibe ab und zu für Zeitschriften oder nehme an solchen Performances teil. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Vielleicht, weil niemand anders zugesagt hat. Aber danke.
Ja,
Nein,
wir
das
haben dich
liegt nicht.
eingeladen, weil wir
Holm
dich gut finden. Immer.
Erzählt mir schon seit ganz, ganz langer Zeit, dass er unbedingt mal etwas mit dir machen muss.
Ja, der
Also ich glaube,
Fanboy schon. Also
richtig,
jetzt
genau.
gibt es eine wunderbare Angelegenheit. Ja.
Genau.
Nein, also weil schlicht und ergreifend, weil du auch auf deinem YouTube-Kanal Prof. Lemeschko, den ich sehr empfehlen kann, ganz tolle Videos zu grundsätzlichen Fragen der Physik gemacht hast. In letzter Zeit mehr so zu aktuellen Fragen. Also nach dem Motto, brauchen wir einen neuen Riesencollider am CERN und ähnliche Dinge. Wahrscheinlich du als Theoretiker und ich als Experimentalphysiker, der am CERN geforscht hat, wahrscheinlich sehr unterschiedliche Auffassungen dazu haben, aber ja.
Naja, zur Stringtheorie habe ich auch vor kurzem ein Video gedreht, warum die Stringtheorie nützlich ist. Also.
Na bitte.
Genau, deswegen bist du hier.
So.
Genau, Holm. Und du bist ja heute nicht nur als Stammbesetzung mit uns hier, sondern auch als Teil deiner Expertise, richtig?
Ja gut, wobei ich tatsächlich, wie gesagt, Experimentalphysiker bin. Das heißt, ich habe mich damals mehr, also zum einen bin ich seit 15 Jahren aus der Wissenschaft raus, zum anderen, oh, seit deutlich mehr als 15 Jahren.
Schön.
Zum anderen habe ich mich damals mehr mit der experimentellen Seite beschäftigt und mit Systemen, die auch auf der, wenn man die Theorie dazu machen will, so komplex werden, dass man dann wieder ganz wilde Näherungen machen muss, damit man überhaupt noch irgendwas rechnen kann. Also wenn man tatsächlich große Atomkerne auf andere große Atomkerne schießt, dann passieren da wahnsinnig viele Dinge.
Das kann man alles auf der Quantenebene einzeln betrachten, das kann man versuchen, thermodynamisch zu betrachten. Und dann bin ich eigentlich zu dem Thema so richtig gekommen, weil ich mich geärgert habe über Quantenquatsch. Und dann hat mich mal jemand, habe ich immer gesagt, da müsste mal jemand was drüber erzählen. Dann hat mich irgendwann jemand angebohrt, ich müsste da mal selber einen Vortrag drüber halten. Dann habe ich mich da ein bisschen kundig gemacht und dann bin ich auf den Verlag gesagt hat, mach doch mal ein Buch dazu. Und dann habe ich angefangen, mich systematisch mit Quantenphysik zu beschäftigen. Aber
Ja, wenn
ja,
ich.
insofern unsere beiden Gäste sind da weitaus tiefer drin als ich. Ich bin eigentlich mehr mit der schwurbeligen Seite davon
Ja,
vertraut.
genau. Wenn ich Quanten höre, dann denke ich immer an Quantenquark. Eins der ersten skeptischen Bücher, die ich überhaupt in meinem Regal stehen hatte. Also eine absolute Ehre, lieber
Auch noch mal, ich
Holm.
habe auch noch mal, genau, das ist die erste Ausgabe noch. Ich empfehle, falls es tatsächlich jemand kaufen will, aber tatsächlich das E-Book zu kaufen inzwischen, weil die Printausgabe so teuer geworden ist.
Ja,
Das ist
der
eigentlich so
Bernd
der.
hält auch schon gerade ein Buch
Ja, ja,
etwas
ja.
geisterhaft in die Kamera.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob auch das ein Quanteneffekt ist, weil ich versuche
Ich
seit
glaube
Minuten
ja.
das in die Kamera zu halten und das verschwindet sofort, als wenn das ein Dimensionstor wäre oder irgendwas, aber keine Ahnung, was da los ist.
Durch die
Muss ich
Wand,
das auch
okay.
probieren?
Bei
Ja,
mir
bei dir
funktioniert es irgendwie
geht's, ja.
stabiler.
Ein Jammer.
Bei dir sind
Ja,
nicht so
aber.
viele Quanten, Florian.
Ja, offensichtlich, genau.
Aber.
Also unser Plan für heute ist, dass wir so die Quantentheorie erklären, ne? In einer guten Stunde. Habe ich das richtig
Genau,
verstanden?
genau. Also da wäre nämlich dann auch meine Frage direkt an euch. Zu wie viel Prozent habt ihr das wirklich verstanden? Und ich würde da wahrscheinlich dann danach übergehen zu diesem Zitat von Feynman.
Oh, das Feynman-Zitat, das mag ich ja gar nicht eigentlich, dieses Zitat. Also ich kenne das natürlich und man hat mir das selber schon gesagt, als ich Student war und mich so herangetastet habe an die Quantentheorie, hat man mir damals schon gesagt, ja, aber verstehen kann man das ja gar nicht. Und ich glaube, das hängt einfach nur davon ab, was wir mit dem Begriff verstehen meinen. Also was verstehen wir unter verstehen? Ja, es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Arten, etwas zu verstehen. Die eine Art, etwas zu verstehen, ist, Dinge miteinander zu verbinden im Kopf, die wir schon kennen. Ich kann zum Beispiel verstehen, alle Spinnen haben 8 Beine. Das ist relativ simpel. Ich weiß, was Spinnen sind, ich weiß, was Beine sind, ich weiß, was 8 ist und das verknüpfe ich in meinem Hirn und dann habe ich es verstanden. Ich kann aber auch etwas verstehen in einem anderen Sinn. Und zwar in dem Sinn, dass ich lerne, damit umzugehen, dass ich mich daran gewöhne. Ja? Wenn ich zum Beispiel in ein fremdes Land fahre und dort ein Fest lerne, ein kulturelles Fest, das mir vollkommen fremd ist, dann kann ich das nicht unbedingt in Verbindung bringen mit etwas, was ich schon gesehen habe, sondern dann ist das etwas vollkommen Neues. Es ist eine Erfahrung, die ich neu machen muss, in die ich mich neu einlassen muss. Ich lerne etwas, ich verstehe es auch irgendwann, aber nicht, weil ich es verknüpfen kann mit etwas, was ich schon kenne, sondern weil ich irgendwie eine neue Datei in meinem Kopf anlege, sozusagen. Und ich glaube, wenn wir Quantenphysik lernen, dann ist es diese zweite Sorte von Lernen. Ich kann es nicht unbedingt verstehen im Sinn von, ja, ich verknüpfe es mit den Dingen, die ich schon kenne, aber ich kann mich darauf einlassen, wenn ich akzeptiere, dass das was Neues ist, dass halt diese Welt der kleinen Teilchen Gesetze hat, die nicht dementsprechend, was ich aus dem Alltag kenne, dann glaube ich, kann man es schon verstehen. Und deswegen wäre ich da nicht so kritisch mit, die Quantenphysik kann man ja gar nicht verstehen.
Also ich kann übrigens, ich im Gegensatz zu dir, Florian, inzwischen, ich habe gelernt, dieses Zitat zu mögen. Wenn man sich nämlich das Zitat mal, und das gibt es glücklicherweise auf YouTube, mal im Original anhört. Das ist wirklich so ein gut eine Minute YouTube-Clip, wer sich im Englischen gut zu Hause fühlt. Feynman, nobody understands quantum mechanics. Dann merkt man nämlich gleich, in welchem Kontext das passiert ist. Also erstens mal, es war ein Witz. Also er hat das in einen populärwissenschaftlichen Vortrag reingebracht, einfach zur Auflockerung, um ein launiges Statement zu machen. Und das andere ist, er kontrastiert das, mit der Aussage, die genauso absurd ist, dass nur 12 Leute die Relativitätstheorie verstehen würden. Also er sagt im Prinzip, ja, Zeitungen haben ja mal behauptet, nur 12 Leute würden die Relativitätstheorie verstehen. Das hat auch eine interessante Vorgeschichte. Da hat nämlich die Presse damals als das erste Mal die Relativitätstheorie experimentelle Belege präsentieren konnte und auf einer Konferenz vorgestellt wurde, als sozusagen der neue heiße Scheiß, haben ein paar Journalisten J.J. Thompson gefragt, der damals schon, also erstens Experimentalphysiker, zweitens damals schon sehr, sehr alt, nach dem Motto, sie haben doch auch einen Nobelpreis, erklären Sie uns doch mal, worum es bei der Relativitätstheorie geht. Und J.J. Thomson hatte ganz offensichtlich von der Relativitätstheorie keine Ahnung und hat halt gesagt, ja Leute, das ist was, das verstehen eh nur 12 Leute auf der Welt und da müsste jemand anders fragen. Und so kam dieses Zitat mit den 12 Leuten, ist dann in der Zeitung gelandet, in der New York Times und von da aus um die Welt gegangen. Und so ähnlich ist das mit dem Zitat von Feynman halt auch. Aber ja, wie gesagt, man kann sich das Video angucken und das ist, da wird relativ klar, wie das gemeint ist.
Ich kenne jetzt.
Dass es eben nicht darum geht, also verstehen eben nicht heißt, dass man alles irgendwie nachrechnen kann, sondern dass man versteht, worum es geht. Und genau das, worum es geht, sagt er selber da drin. Genau das werde ich euch jetzt erklären. Also das ist nicht der ganze Vortrag drin, aber das, ja. Im Prinzip hat er genau den gleichen Anspruch darin wie Florian. Also,
Ja, Florian ist übrigens zum 6. Mal dabei, laut Florian Spitzohr. Also danke an der Stelle. Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Jubiläum für dich. Ich habe jetzt direkt eine Frage an Misha. Falls du das nicht weißt, kannst du es natürlich weitergeben. Und zwar, ich gucke immer gerne so, wo Wörter herkommen. Und ich kenne Quant, also diese Silbe von Quantity oder quantifizieren oder so. Und dann frage ich mich, wie kommen Quanten zu ihrem Namen? Sind das viele? Sind die groß oder klein? Also wie hat man das benannt?
Ja, ich glaube, also quantisiert bedeutet, dass es quasi also diskret ist. Also ich glaube, ich bin nicht so, also die Etymologie, also die genaue Etymologie ist mir eigentlich nicht so bekannt. Aber was, also vielleicht Florian kann was dazu sagen, aber Quantum bedeutet, dass etwas quasi diskret ist. Also zum Beispiel, also Licht besteht aus Quanten, aus Teilchen, ja. Ich wollte was hinzufügen,
ja,
zu der früheren Frage. Mhm. Also eigentlich, also erstens, also ist es da auch nicht so eine, also sein ziemlich so exzentrisches Hobby, jedes Zitat von Feynman zu kommentieren, weil er auch vieles zwecks Reportage gesagt hat, ja, und das quasi war ein bisschen von Modus Operandi von Feynman, also und zweitens, ich glaube, man muss schon einen Unterschied machen und definieren, was Verstehen bedeutet. Und ich würde genauso meine Antwort anfangen, wie sie, also Florian angefangen hat, dass man muss verstehen, was wir mit Verstehen meinen. Aber es gab verschiedene Perioden in der Quantentheorie, also die Grundväter der Quantenmechanik, also Niels Bohr oder Max Born oder Einstein, viele andere, haben sehr gut verstanden, dass das Quantentheorie viele Lücken hat und die quasi bis jetzt, also laut die meisten nicht geschlossen wurden, ja. Und dann gab es so eine Periode von dem, was Merriman, David Merriman als Shut Up and Calculate bezeichnet hat. Also viele glauben, dass Feynman hat gesagt, Shut Up and Calculate, eigentlich David Merriman, also ein wunderbarer Popularisator, auch ein wunderbarer Physiker, hat einen Artikel dazu geschrieben, dass okay, dass es Feynman hat unbewusst ein Zitat von mir geklaut, also in der Bevölkerung. Aber also die Sache mit Quantentheorie ist, sie funktioniert wunderbar, solange wir die Gesetze formulieren und wir sagen, okay, es gibt eine Messung, es gibt Interferenz, es gibt Blau und Blei, es gibt Schrödingers Gleichung und dann kann man die verwenden, um alles um uns herum wunderbar zu beschreiben. Also man braucht keine Interpretationen mehr, kein tieferes Verständnis, um überhaupt alles, also überhaupt alles, was uns umgibt, also die ganze Welt, die für uns relevant ist, also Materialien, Licht, Atome, Moleküle, Chemie, Biologie, im Prinzip sollte aus Quantenmechanik und Quantenelektrodynamik, sollte es möglich, also herzuleiten, also aus Quantenelektrodynamik und Quantenmechanik. Und zu verstehen, wie man diese Lücke schließt, muss man nicht. Aber im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Leute, die solche Fragen gestellt haben, quasi als Freaks bezeichnet, quasi Leute so, warum, also halt Shut Up und Calculate, warum stellst du solche Fragen? Und zum Beispiel im Alter, wenn Zahlinger, also als ein Anton Zahlinger an Fundamentals von Quantenmechanik gearbeitet hat, damals war es so, du bist ein Freak, du interessierst dich für Bell'sche Ungleichungen, ja. Und heute ist die Person, die sich dafür nicht interessiert oder so ignorant ist und stolz darauf ist, dass das also das nicht wichtig findet. Heutzutage ist so eine Person ein Freak, weil wegen Quantencomputing sind oder und anderen Bereichen sind die Fundamentals noch mal sehr wichtig geworden, ja. Und da verstehen wir nicht. Also wir verstehen nicht, ob unsere Welt probabilistisch ist. Ja, wir verstehen nicht, ob diese Eigenschaft der Quantenmechanik, dass das, was wir kriegen, also das Ergebnis des Experiments, bestimmt die Realität, ob das echt ist oder nicht. Ja, es gibt also verschiedene Interpretationen, Multiverse-Interpretationen und so weiter, aber sie haben verschiedene Luken, die miteinander quasi im Wettbewerb stehen. Also das ist eine Geschmackssache, welche Interpretation man bevorzugt. Aber Verständnis ist schon wichtig, das wollte ich sagen. Also, und es klar definiert, was wir nicht verstehen in Quantenphysik auch.
Vielen
Ich
Dank.
glaube, jetzt sind schon ein paar Begriffe gefallen, die wir noch erklären
Ja, bei
müssen.
mir sitzt gerade ein Affe mit einem Tamburin im Kopf.
Nein, aber die zentrale Aussage ist schon ganz wichtig von dem, was du jetzt gesagt hast. Wir haben die Formeln, wir wissen, was die mathematischen Regeln sind, um etwas auszurechnen. Ja, wenn man mich jetzt fragt, was passiert, wenn ich jetzt diesen Lichtpuls auf dieses Atom schieße oder was auch immer, dann wissen wir ganz genau. Und das ist auf der ganzen Welt auch unstrittig.
Wir wissen ganz genau, mit welcher Wahrscheinlichkeit was passiert. Das ist da sind wir eigentlich schon bei einer der Grund.
Ja, genau. Wir wissen auch, wie wir die ausrechnen müssen, mit welchen Formeln das geht.
Ja,
Und
aber
wir.
das genau. Darf ich was sagen? Also kurz,
Bitte.
entschuldige. Also ich meine, mit welcher Wahrscheinlichkeit was passiert? Aber also passiert. Man muss passiert definieren. Ja. So, was ist passiert? Passiert ist das, was wir aus dem Experiment kriegen. Oder gibt es eine tiefere Schicht der Realität, die nicht probabilistisch ist? Ja, verstehst du, was ich meine? Wenn wir passiert definieren als das, was wir im Experiment messen, können wir das auch, also.
Ist es
Ja,
denn
genau.
nicht
Ich
auch
glaube,
so,
wir
dass in dem
müssen.
Moment, wo ich messe, dass sich das dann verändert?
Wir
Oder habe
müssen.
ich das
Aber
falsch erinnert?
das müssen wir jetzt mal
Das
langsam klären. Ich glaube, wir
wissen
müssen
wir
mal
nicht,
beginnen.
also im Prinzip.
Wir müssen mal beginnen, glaube ich, überhaupt zu erklären, was Quantensuperposition oder Interferenz oder so etwas ist. Ja? Also
Gesundheit.
eine ganz wesentliche Aussage der Quantentheorie ist, wenn sich irgendein Ding in verschiedenen Zuständen befinden kann, dann kann es sich auch in mehreren dieser Zustände gleichzeitig befinden. Das ist die Quantenüberlagerung, Quantensuperposition. Ja, zum Beispiel kann ich sagen, ein Atom kann sich drehen, es kann sich im Uhrzeigersinn drehen, es kann sich aber auch gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und jetzt sagt die Quantentheorie, wenn das so ist, dann ist es auch möglich, dass sich dieses Atom sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn dreht. Ja? Und das können wir uns als Menschen im Alltag nicht vorstellen, weil im Alltag ist das nicht so. Ja? Im Alltag hat jedes Ding seinen Zustand und der ist entweder so oder anders. Aber ich kann niemals zwei Spielzeugkreisel haben, einen Spielzeugkreisel haben, der sich sowohl rechts herum als auch links herum dreht. Das geht nicht. Aber es ist ein wesentliches Grundprinzip der Quantenphysik, dass es dort eben schon so ist. Ja? Wenn sich ein Teilchen nach links bewegen kann oder auch nach rechts bewegen kann, dann ist es quantenphysikalisch auch möglich, dass es sich sowohl nach links als auch nach rechts bewegt. Das ist dieser große Zusatzgedanke, den man hier mal braucht. Und
Da
jetzt.
gehst du jetzt, wenn du sagst, es ist möglich, dass es sowohl das eine als auch das andere tut, dann gehst du natürlich da schon davon aus, dass dieser Quantenzustand, also das dahinterliegende, real ist, wo ich jetzt dir überhaupt nicht widerspreche, aber du sagst dann schon, es
Das,
gibt
da
eine
ist schon ein
Realität, die
bisschen
über das Messbare
Interpretation
hinausgeht.
drin. Das stimmt. Dazu wollte ich gerade dann zurückschiffen. Ja? Das Problem ist nämlich an dieser Sache, dass man das so nie sieht. Ja? Denn wenn ich jetzt dieses Teilchen habe und es messe, wenn ich sage, okay, ich habe hier dieses Atom und ich weiß, das kann sich jetzt rechts herumdrehen, links herumdrehen oder auch gleichzeitig sowohl rechts herum als auch links herumdrehen und ich nehme jetzt ein Messgerät und schaue nach, wie dreht es sich denn wirklich, dann bekomme ich immer eine eindeutige Antwort. Dann bekomme ich ein Ergebnis und das Ergebnis ist entweder rechts herum oder links herum. Aber nie beides gleichzeitig. Also Die Messung legt sozusagen diesen Zustand jetzt fest. Die Messung zwingt das Teilchen dazu, sich für eine dieser Varianten zu entscheiden. Und das ist das, was die Menschen damals in den 20er, 30er Jahren so vollkommen verwirrt hat, dass man gesehen hat, ja, offenbar ist hier die Messung ein Eingriff in das Ding. Ja? Also die Formeln sagen, solange ich es nicht messe, kann das Teilchen sich rechts herum und links herum gleichzeitig drehen oder 70% rechts herum und 30% links herum oder irgendeine Mischung. Ja? Aber bei der Messung kommt immer das eine oder das andere heraus. Wie kann das sein? Das ist doch seltsam, dass die Messung sozusagen den Zustand des Teilchens ändert. Aber die Antwort oder die Auflösung ist eigentlich ganz simpel. Es liegt nämlich einfach darin, dass Messung immer bedeutet, ich bringe dieses Ding in Kontakt mit etwas Großem, mit einem Messgerät nämlich. Und für das Messgerät gelten halt jetzt wieder die Gesetze der klassischen Physik und nicht die Gesetze der Quantenphysik. Ja, ein Messgerät ist etwas Großes und etwas Großes kann sich eben nur in einem bestimmten Zustand befinden. Und ein kleines Teilchen plus etwas Großes, ein kleines Teilchen plus ein Messgerät ist insgesamt halt etwas Großes und deswegen gelten bei der Messung die Gesetze der klassischen Physik und nicht mehr diese Quantenüberlagerungen. Aber damit müssen wir uns eben abfinden, dass das zwei verschiedene Welten sind. Bei den Quanten, auf der Quantenebene geht eben dieses sowohl als auch und bei der Messung muss sich die Welt dann sozusagen entscheiden.
Also ich glaube eigentlich, dass wir uns damit nicht abfinden müssen, weil also ich werde dir widersprechen, weil also die Sache ist, dass Quantentheorie unsere Welt beschreibt und klassische Physik ist quasi ein limiting case, also quasi also im Limite von großen Massen und so weiter wird Quantenphysik zur klassischen Physik. Also im Prinzip kann die Quantenphysik alles beschreiben, also Biologie oder Chemie. Und dann, das, was du gesagt hast, ist genau das Paradoxon, eins davon, der kopenhagenische Interpretation von Niels Bohr, dass einerseits brauchen wir nur die Quantenphysik, ja, und klassische Physik kann man daraus herleiten. Aber andererseits braucht die Quantenphysik ein klassisches Messgerät, um quasi formuliert zu werden, ja. Und das ist quasi ein Paradoxon und das versucht man mit Mehrweltinterpretation zu lösen oder so. Und wie genau das passiert, also wie genau diese Dekohärenz stattfindet wegen klassischen Messgeräts und was bedeutet groß genug eigentlich. Du hast gesagt, es gibt zwei Welten, also es gibt eine Welt und man macht das genau das kann man im Labor jetzt machen. Man kann, und du hast vielleicht auch Newsartikel dazu geschrieben, ja, wie Markus Ahn zum Beispiel, du bist an der TU, glaube ich, aber an der Uni Wien gibt es Markus Ahn, der interferiert größere und größere Quantenteilchen. Das hat man mit Elektronen vor 100 Jahren gemacht, dann mit Atomen. Und jetzt kann er biologische Moleküle interferieren, ja? So Riesenmoleküle, die sich als Wellen benehmen und sich interferieren lassen. Und ich habe also das war in meinem Video eigentlich so eine spontane, also ein spontanes Interview mit ihm, er hat gerade gesagt, okay, ich glaube, ich kann quasi biologische Objekte, also lebende Objekte interferieren, im Prinzip. Und wo, also Katzen, also Anspielung, ja, in diese Richtung gehen wie jetzt, aber wo liegt diese Grenze zwischen groß und klein? Das ist eine der größten Fragen in meinem Bereich. Und Leute fügen Atome, also Stück für Stück, hinzu und schauen, wo quasi das Große entsteht, wo diese emergente Phänomene stattfinden eigentlich. Und das ist eine Riesenfrage und so vereinfachen würde es nicht. Also das
Na, ich glaube schon, dass das,
ganz
dass
kurz,
man.
sorry. Was heißt denn jetzt, er interferiert Moleküle, die dann zu Wellen werden? Also
Ja,
da
ja.
habe ich nicht mehr mitgeschnitten.
Also Interferenz ist, also man beschreibt es sehr oft als ein Quantenphänomen, ist es nicht. Also Interferenz beobachtet man im Licht, im klassischen Licht oder in Wellen. Also die Wellen auf einer Wasseroberfläche interferieren miteinander. Ja, sie bilden solche Muster, die kompliziert sind. Also Licht bildet solche Muster. Und da Quantenteilchen auch Wellen sind, bilden, also können sie auch miteinander interferieren. Das heißt, sie zeigen Welleneigenschaften. Also es gibt Interferenz, Diffraktion und so. Und das hat man also mit Elektronen beobachtet, mit anderen kleinen Teilchen. Aber jetzt kann man es mit riesen biologischen Molekülen, nimm ein DNA, DNA zum Beispiel, DNS-Molekül, so riesen Molekülen beobachten, dass sie eigentlich auch als Wellen sich als Wellen benehmen. Und man kann größer und größer sein. Im Prinzip können sich auch Katzen als Wellen benehmen. Und vielleicht gibt es, also wo liegt die Grenze,
Dann sind
ist
sie
nicht
tot und
klar. Das
lebendig.
ist eine Forschungsfrage. Das ist nicht eine quasi Fachbuchfrage. Das ist eine Forschungsfrage, wo sich diese Grenze stattfindet. Und vielleicht gibt es solche Grenze sogar nicht, wenn man quasi das im Labor sehr präzise macht. Vielleicht
Und
kann
wenn
es
man
mit
jetzt
Katzen
einen Mensch mit
interferieren.
Wellen weiter bewegt, ist das dann Beam?
Das kann auch sein. Also das ist keine verrückte Frage.
Also nicht Science Fiction, sondern
Aber
irgendwann Wissenschaft vielleicht. Wer weiß.
grundsätzlich würde ich schon mal, also wenn man sich diese Experimente anguckt, ich meine, ja, die finden Quanteneffekte, im Wesentlichen Interferenzen, bei relativ großen Molekülen. Nur wenn man sich diese Experimente anguckt, was man natürlich sieht, ist, je größer diese Moleküle werden, desto kleiner werden diese Quanteneffekte im Verhältnis zu dem, wie sie sonst, was da sonst passiert. Das heißt, und das ist letztlich das Schöne daran für meine Begriffe ist, es zeigt so ein bisschen, es gibt diese harte Grenze nicht. Es gibt einen fließenden Übergang von sozusagen, je größer etwas wird, desto bedeutender werden sozusagen die Phänomene, die wir der klassischen Physik zuordnen,
Okay, also
und
ich
desto
würde.
kleiner werden diese Quanteneffekte im Verhältnis dazu.
Also die Sache ist, das ist mein großes Problem mit Wissenschaftspopularisierung. So einfach lassen sich die Dinge nicht erklären. Also es gibt viele Nuancen. Zum Beispiel, also wir reden jetzt über Interferenz von Molekülen im Sinne, dass sie sich Quanten als fliegende Objekte benennen, ja, also dass ein Molekül ein Teilchen, also als Ganze oder eine Welle ist. Aber Quanteneffekten an sich kann man in großen Sachen schon beobachten. Zum Beispiel Supraflüssigkeit ist ein rein Quantenphänomen oder Supraleitung zum Beispiel oder zum Beispiel Magnetismus. Also Magnetismus lässt sich nicht klassisch erklären. Und wenn man mit Magneten arbeitet, also Ferromagnetismus, Antiferromagnetismus und solche Sachen. Also im Prinzip ist alles Quantum auf einem makroskopischen Skala. Ja, also Quanteneffekte sind schon. Also man kann ein Stück Quantenmaterial, so einen Supraleiter, fliegen lassen. Ja, also über einem Magnet. Ja, und das ist kein Zauber. Die Frage ist also quasi die Center of Mass Bewegung, wie sagt man das auf Deutsch? Also ich rede kein Deutsch bei der Arbeit, aber ja, es gibt genau diese Frage, die Florian angesprochen hat. Also es gibt ein Messgerät, das klassisch sein sollte, das man auch braucht, um die Quanteneigenschaften zu messen. Und das bedeutet, dass man eine Grenze irgendwo irgendwo streichen kann und vielleicht ist es auch nicht der Fall, aber das dann was bedeutet das? Ja, wie läuft der Übergang zwischen dem quantenmechanischen und dem klassischen? Ja, und das verstehen wir noch nicht. Also es gibt viele Leute, die mir widersprechen werden und sagen würden, dass Wojciech Zurich oder andere zum Beispiel die Antwort gegeben haben. Aber es gibt viele Theorien, aber also wir verstehen viel mehr als vor 100 Jahren, aber es gibt noch viel mehr Lücken als vor 100 Jahren, glaube ich.
Florian, was sind Quanteneffekte?
Alles, was man ohne Quantenphysik nicht ausrechnen kann, ist ein
Danke,
Quanteneffekt.
setzen
Das
sechs.
ist die simple Antwort. Nein, das stimmt alles. Nebenbei ich finde das, was Wojciech Zurek, weil du ihn gerade erwähnt hast, gemacht hat, super und total illustrativ, aber da werden wir heute nicht reinsteigen. Das führt uns etwas zu weit. Es stimmt natürlich, dass es jetzt nicht eine Grenze gibt zwischen Quantenphysik und der klassischen Physik, die wir aus dem Alltag kennen. Natürlich kann diese Grenze nicht scharf sein. Klar, ja, es wäre jetzt vollkommen absurd zu meinen, da gibt es irgendwo eine Länge und die liegt bei 3,9 Nanometern und alles, was klein ist, benimmt sich quantenphysikalisch und alles, was größer ist, benimmt sich klassisch das Blödsinn. Das kann so nicht sein. Ne? Und es ist richtig, es ist ein total spannendes Forschungsgebiet, sich den Übergang anzusehen. Ja? Wir wissen, Atome muss man definitiv quantenphysikalisch beschreiben, Staubkörnchen oder Sandkörnchen sind aber viel zu groß schon für die Quantenformeln, das ist sehr, sehr klassisch und je nachdem, was man sich ansieht, je nachdem, welches Experiment man macht, je nachdem, welche Frage man stellt, ist man dazwischen halt irgendwo so in einem Übergang. Ja? Das heißt aber nicht, dass diese Sichtweise, die ich vorhin angedeutet habe, falsch ist, wenn ich sage, es gibt halt zwei verschiedene Sichtweisen, zwei verschiedene Welten. Ja? Wenn ich sage, es gibt die Quantenwelt und die klassische Welt, natürlich sind die nicht getrennt voneinander, aber man kann sich das, glaube ich, so vorstellen wie, es gibt auch in unserem Kopf die Betrachtungsebene der Psychologie und es gibt die Betrachtungsebene der Neurobiologie. Ja? Ich kann sagen, was im Kopf passiert, schaue ich mir an, indem ich einzelne Hirnzellen untersuche. Und ich kann sagen, was im Kopf passiert, schaue ich mir an, indem ich Gesprächstherapie mache und mit Leuten rede und deren Gedanken rausfinden möchte. Und beides ist wahr. Ja? Beides hängt miteinander zusammen, weil natürlich sind die Gedanken in meinem Kopf irgendwie die Konsequenz der Gehirnzellenaktivitäten. Aber es sind zwei völlig unterschiedliche Arten, die Wirklichkeit zu betrachten. Und so muss man sich das vorstellen. Ja, natürlich ist die Quantenphysik irgendwie die Basis von allem. Und Misch hat es super erklärt, Materialeigenschaften, ja, ist was ein wesentlicher Teil unseres Alltags ist und die kann man ohne Quantenphysik nicht erklären. Trotzdem, es gibt eben diese zwei Betrachtungsebenen, so wie man Gehirne auf Zell- oder auf psychologischer Ebene betrachten kann, können wir die Physik, die Umwelt, die Materie auf Quantenebene betrachten oder halt auf klassischer Ebene. Für die meisten Fragen im Alltag reicht es völlig aus.
Aber wie kann ich mir den Quanten jetzt genau vorstellen? Also ich kenne aus der Schule noch dieses Atommodell hier mit hier so schön da und da und drumherum die Schalen und bla. Das sind aber jetzt ja nur Atome. Wie genau, stelle ich mir denn jetzt Quanten vor?
Quanten heißt ja eigentlich nur Portionen. Wir haben schon von Quantisierung gesprochen. Quantisierung heißt, es gibt gewisse Größen in der Natur, die nicht beliebige Werte annehmen können, sondern die irgendwie nur in Portionen vorkommen. Das ist auch komisch, das kennen wir so aus dem Alltag nicht. Ja, wenn ich jetzt einen Fußball habe, dann kann ich den in Bewegung versetzen und ich kann diesem Fußball eine Geschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde geben, ich kann ihm aber auch eine Geschwindigkeit von 3,12 Metern pro Sekunde geben oder irgendwas dazwischen. Jeder Wert ist erlaubt als Geschwindigkeit von diesem Fußball.
Ja, und wenn ich dich gerade unterbrechen darf, ich kann aber nur einen Fußball oder zwei Fußbälle oder drei Fußbälle haben und nicht 3,4 Fußbälle. Und damit sind auch Fußbälle quantisiert.
Also Fußbälle sind quantisiert, die Geschwindigkeit von Fußbällen ist nicht quantisiert. Genau, so ist es. Ja. Und jetzt sagt die Quantenphysik aber, in bestimmten Situationen können auch Größen wie Geschwindigkeiten zum Beispiel quantisiert sein. Und das Atom ist so ein Beispiel dafür. Ja. Also im Atom kann sich das Elektron um den Atomkern bewegen und jetzt kann man quantenphysikalisch ausrechnen, dass eben nicht jede Energie für dieses Elektron möglich ist, sondern es gibt ganz bestimmte Energien, die es haben kann und alle Energien dazwischen nicht. Und daher kommt eigentlich dieser Begriff Quanten, weil eben die Wirklichkeit in manchen Fällen in Portionen vorkommt.
Ist das dann die Heisenbergsche Unschärferelation, um einfach mal so mein Wissen zu droppen, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist?
Hat nochmal eine andere Bewandtnis, aber grundsätzlich, ich glaube, den Punkt, den wir festhalten können, ist, Quanten sind nicht bestimmte Teilchen, sondern Quanten gibt es beim Licht, Quanten gibt es bei jeglicher Form von Energie hauptsächlich.
Also, das ist verwirrend. Halt ja, verwirrend, weil, also was wir, also das Verwirrende an Quantenphysik ist, hat oft mit Wellen zu tun und nicht mit Quanten. Und hier wollte, also das ist sehr nuanciert, aber eigentlich muss man mit diskreten Energieniveaus, diskreten Geschwindigkeiten auch vorsichtig sein, weil zum Beispiel, also in einem Potenzial, also wie ein Atom, ja, sind die Energieniveaus quantisiert, aber zum Beispiel klassische Wellen in einem Resonator, also klassisches Licht, ist auch quantisiert, hat quantisierte Energien, weil Quantisierung quasi, also das ist eine Welleneigenschaft in einem Potenzial ist, ja. Und also ich meine, man muss auch, es gibt ein paar Gegenbeispiele und mit Mit welchen Eigenschaften? Also muss man sehr viel arbeiten in Quantenphysik. Das ist nicht nur, dass manche, also Licht zum Beispiel als Quanten vorkommt, sondern auch, dass alles delokalisiert werden kann. Also ein Atom kann überall gleichzeitig sein, wie zum Beispiel im superflüssigen Zustand. Wenn man superflüssiges Helium nimmt, sind alle Atome in einem Quantenzustand, das auch delokalisiert ist. Und das kann quasi räumlich riesig sein, also quasi Zentimeter lang delokalisiert oder so. Oder in Supraleitern sind Elektronen delokalisiert. Und das kann man
Aber wenn die
auch.
superflüssig sind, sind die dann nicht gasförmig?
Na, sie sind flüssig, aber sie haben. Also es gibt Unterschied zwischen also Flüssigkeiten und Gas, dass man auch viel stärkere Wechselwirkungen in Flüssigkeiten hat und viel stärkere Korrelationen zwischen Atomen in einer Flüssigkeit. Und darüber hinaus hat Supraflüssigkeit auch eine Korrelation in Phasen dieser Welle. Das ist auch also Quantenkorrelationen sozusagen. Also es gibt, also man kann quasi so verstehen, als ob alle Atome überall, also das ist auch nicht so genau, aber sich überall befinden. Ja, sie sind so Wellen. Und wenn man dann sagt, was ist Quanten hier, das ist verwirrend, ja. Weil also das ist das Gegenteil davon, aber das ist quasi was so kompliziert ist.
Aber
Also.
man kann hier etwas sehr Schönes beobachten, nämlich gerade an dir, nämlich wie du eine Intuition für diese Dinge entwickelt hast. Na, das können jetzt alle beobachten, die da jetzt vielleicht nicht so viel verstanden haben davon. Aber wenn sich wie du jemand jahrelang damit befasst, dann wird das vollkommen klar und man hat dann so ein Gefühl dafür auch.
Es ist
Und
nicht klar, weil ja. Aber danke,
ja,
danke.
aber wenn du redest über Phasenbeziehungen zwischen den Teilchen in einem Superfluid, ja. Ist für dich vollkommen klar, was das heißt. Na, also ja, natürlich, die sind phasenkohärent, ja, sicher. Ja. Also da muss dein Hirn irgendwie keinen Aufwand mehr treiben, um mit diesen Begriffen umzugehen. Und es ist aber verdammt schwer, diese Begriffe jetzt zu erklären, jemandem, der damit halt noch nie gearbeitet hat.
Ja, wir haben die
Und
Satzzeichen verstanden, so ungefähr.
aber das ist für mich auch so etwas Schönes, dass das funktioniert, ja, dass Menschen, wenn sie ein paar Jahre lang daran herumrechnen, dann auch ein Gefühl und eine Intuition für solche Dinge entwickeln können, für die der Mensch eigentlich so evolutionär nicht gemacht ist. Ich finde das ganz toll.
Darf ich noch zweimal Feynman zitieren? Also Leute lieben Feynmans Zitat, dass wenn du etwas also einem Achtjährigen nicht erklären kannst, dann verstehst du das nicht. Ja? Das haben alle gehört. Er hat aber was anderes gesagt, als er den Nobelpreis für Quantenelektrodynamik be bekommen hat mit Schwinger und Tomanaga. Und mit einem Journalisten hat er geredet und der Journalist hat gesagt, Herr Feynman, können Sie in einfachen Worten erklären, wofür haben Sie den Nobelpreis bekommen? Hat er gesagt, Body, also hat quasi gesagt, oder, wenn ich es so einfach erklären könnte, hätte ich keinen Nobelpreis bekommen. Ja, das, also, er hat viele epatierende Sachen gesagt, also, die also, so gegenseitig waren. Aber das stimmt, also, es ist unheimlich schwer, solche Sachen zu erklären, weil man dafür 20 Jahre Erfahrung bräuchte, um anfangen zu können, quasi. Und das bedeutet nicht, dass wir es nicht versuchen müssen, aber sag nur uns. Die Realität ist viel komplizierter als eine Erklärung, also für einen Achtjährigen. Also einem Achtjährigen kann jeder erklären eigentlich, aber eine denkenden Person ist es viel schwieriger. So, das ist das Problem,
Also
ja.
die Welt gerade im Bereich der Quantenphysik ist sicherlich wesentlich komplizierter, als man es mir erklären kann. Insofern, das ist klar. Trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, dass man einfach ein Gespür dafür entwickelt, was sozusagen in diesem Umfeld auch einen gewissen Realitätsgehalt hat und dass Quantenphysik kein Wünsch-dir-was ist. Also, weil da sind wir dann wieder in dem Bereich der Quantenesoterik und sowas. Also
Ist das
letztlich.
wirklich ein Ding, Quanten? Davon habe ich nichts mitbekommen, quasi.
Nicht?
Oh, you're
Also
in
ich,
for a ride.
na, ich meine, also für mich ist Quantenesoterik, wenn man in einem Grand Proposal, wir bauen Quantencomputer in 4, 5 Jahren schreibt, ja. Und dann, ja, muss ich, lieber hat man mich nicht als ein Referee, ja. Aber,
Ja, nein, das ist ein riesengroßes Gebiet. Der Holm kann darüber sicher mehr erzählen als ich, aber es ist schon auffällig. Man stößt darauf nicht unbedingt, wenn man sich mit Quantenphysik beschäftigt. Man stößt aber umgekehrt total schnell darauf, wenn man sich mit Esoterik beschäftigt. Also es ist eher von der anderen Seite. Ne? Wenn man jetzt glaubt, man möchte sich mit Astrologie beschäftigen oder mit Engeln oder was auch immer und dann googelt man, dann findet man immer, wenn erklärt werden soll, wie dieses Zeug dann funktioniert, das hat mit Quantenphysik zu tun. Und es gibt tatsächlich Bücher über Quantenkommunikation mit Engeln und es gibt Bücher über die quantenphysikalischen Grundlagen der Astrologie und es gibt Bücher über Quantenwünsche ans Universum und alles Mögliche. Also jeder Blödsinn, egal wie haarsträubend er ist, wird irgendwie mit Quantenphysik verkauft. Und das liegt halt deswegen daran, dass Quantenphysik von den meisten Leuten nicht verstanden wird. Und wenn man sagt, was ich sage, das hat mit Quantenphysik zu tun, dann stellen die meisten Leute keine Fragen mehr und man hat gewonnen.
Ich habe über Astrologie nie gegoogelt, aber ich hab einen Freund eigentlich, der auch, also ist 30 etwas, also Single geworden ist, und er sagt, es ist furchtbar, wie viele auf Tinder auf Astrologie stehen. Also ich werde es also ihm erzählen, dass vielleicht, also Quantum ist die Lösung, damit
Genau.
es besser funktioniert. Ja, also in meiner Generation war es gefühlt nicht so, es gab auch kein Tinder eigentlich, aber ja.
Ich würde gerne mal ein retardierendes Moment einbringen, was Annika hat am Anfang den Begriff Jubiläum gebraucht, zwar im Zusammenhang mit Florian, aber wir haben ja auch also so das Wenige, was ich darüber weiß, ist, dass wir gerade das Jahr der Quantenphysik haben. Florian, warum? Was war denn vor 100 Jahren?
Vor 100 Jahren würde ich sagen, hat die Quantenphysik gewechselt von einer verrückten Theorie in eine handfeste Wissenschaft, mit der man wirklich rechnen konnte. Vor 100 Jahren ist es gelungen, die Grundformeln der Quantentheorie aufzuschreiben. Das war Werner Heisenberg, der einen damals noch etwas komplizierten Formalismus entwickelt hat und ziemlich gleichzeitig Erwin Schrödinger, der dann die Schrödinger-Gleichung entwickelt hat. Also es gab schon vorher Experimente und Überlegungen dazu. Man wusste schon vorher, da ist irgendwie komisch, da gibt es Teilchen und die sind irgendwie wellenhaft und Wellen sind irgendwie teilchenhaft. Ja, das ist so ein bisschen kompliziert, das verschwimmt so ein bisschen. Aber man hatte diese entscheidende Gleichung noch nicht. Man wusste ja, okay, es gibt da irgendwie Wellenphänomene, aber überall sonst, wo es Wellenphänomene gibt, haben wir eine Wellengleichung. Es gibt in der Akustik eine Wellengleichung, da kann man ausrechnen, wie sich Schallwellen bewegen. Es gibt in der Optik Wellengleichungen. Überall haben wir Wellengleichungen. Muss es doch auch in der Quantenphysik eine Wellengleichung geben, dachte man. Und tatsächlich hat man die gefunden. Und das ist die berühmte Schrödinger-Gleichung. Und die ist sozusagen das Universalwerkzeug heute in der Quantenforschung. Egal, was man ausrechnen möchte, ob man ausrechnen möchte, was ein Elektron macht, was ein Atom macht, was Moleküle machen, die Schrödinger-Gleichung kann das. Mit der kann man ausrechnen, wie sich Quantendinger im Laufe der Zeit verhalten. Und das ist jetzt 100 Jahre alt, ziemlich genau.
Was mir nie so richtig klar ist, bevor das Gravitationsgesetz entdeckt worden ist, sind die Menschen ja nicht in der Luft rumgeschwebt. Also das physikalische Gesetz existiert ja nicht erst mit der Entdeckung. Ich habe am Anfang gesagt, im Grunde basiert alles, unser gesamter Fortschritt, GPS, alles auf Quantenphysik. Wie ist das möglich, dass eine so überragende Geschichte erst vor 100 Jahren entdeckt werden konnte? Also wie haben die Leute sich denn vorher das erklärt?
Na, es gab tatsächlich ja viele von diesen Phänomenen, für die man tatsächlich Quantenphysik braucht, waren noch nicht bekannt. Also so Ende des 19. Jahrhunderts sah es eigentlich aus, als hätte man die meisten physikalischen Fragen beantwortet. Ja? Weil diese Experimente, die man dann im 20. Jahrhundert gemacht hat, um die Quanten zu erklären, die gab es damals noch nicht. Das war eigentlich eine große Frage, war tatsächlich völlig offen. Und diese Frage war damals Ende des 19. Jahrhunderts: Warum zum Teufel leuchten Dinge so komisch, wenn sie heiß werden? Ja, wenn ich einen Metallstab ins Feuer lege und dann wird er irgendwann mal rot glühend, warum gerade rot? Und warum wird er dann gelblich, wenn ich ihn noch heißer mache? Aber man dachte irgendwie, das ist ein Detailphänomen, ja, das ist halt eine Kleinigkeit und das kann man irgendwann mal beantworten. Bis dann Max Planck kam und diese Farben von heißen Dingen ausrechnen wollte. Und hat es nicht so richtig hingekriegt und dann hat er so ein bisschen herumprobiert und hat festgestellt, jetzt nehmen wir doch mal spaßhalber an, dass die Strahlung, die abgegeben wird von einem heißen Metallstab, in kleinen Portionen abgegeben wird. Und das hatte eigentlich Max Planck sich vorgestellt als so einen schmutzigen Rechentrick, ja. Und wahrscheinlich kürzt sich das am Ende dann wieder weg und es fällt eh wieder weg und dann kann man so tun, als wäre alles in Ordnung und dann hat man ein Rechenergebnis, ja. Und dann hat er bemerkt, mit diesem Trick, mit dieser Annahme, ja, dass Energie in Portionen abgestrahlt wird, in Quanten, wie wir heute sagen, funktioniert das wunderbar. Da kommt er tatsächlich auf die Formeln, die die Wirklichkeit super beschreiben, aber die Quanten gehen nicht mehr weg. Die kürzen sich nicht weg, die fallen nicht raus, ja, die bleiben tatsächlich da, die sind ein echter, wirklicher Teil seiner Theorie. Und ja, das war halt gleichzeitig ein bisschen ärgerlich und ganz großartig, ne? Und so hat er dann im Jahr 1900 zum ersten Mal eine Quantenformel hingeschrieben eigentlich und hat gesagt, Leute, ich habe hier die richtigen Phänomene erklärt, aber halt um den Preis, dass die Energie hier nur in bestimmten Portionen abgegeben werden kann. Was machen wir jetzt damit? Und das war sozusagen die Geburtsstunde der Quantenphysik, bis dann so 1925, 1926 die zentralen Wellenformeln dazu kamen. Und seither ist die Quantenphysik sozusagen eine erwachsene Wissenschaft, würde ich sagen.
Ja, das
Also willst du
von
damit sagen, dass die großen Erf oder ja, wie soll ich sagen, die großen Erfindungen oder Annehmlichkeiten, die wir heute haben, GPS, Geldautomat, dass das alles erst durch die Quantenphysik möglich geworden ist? Also dann kamen erst die Leute, kamen die Leute erst auf die Idee, sowas zu erfinden, oder wie kann man sich
Naja,
das vorstellen?
es gibt viele Erfindungen, die zumindest indirekt wir der Quantenphysik verdanken. Und was man auf jeden Fall nennen muss, ist die Mikroelektronik. Also man kann elektronische Schaltungen prinzipiell auch groß und klobig und kompliziert auf andere Weise bauen, aber unsere heutigen Mikrochips, die funktionieren alle auf Basis der Quantenphysik, ja, dass so diese kleinen Transistoren auf unseren Mikrochips funktionieren, das lässt sich nur erklären über Quantenphysik. Und nachdem diese Mikrochips heute überall drin sind, in unseren Laptops, in unseren Autos, in unseren Waschmaschinen, ist natürlich unser Alltag massiv von Quantentechnologie bestimmt. Aber nicht nur die Mikrochips sind das, auch der Laser zum Beispiel ist ein ganz zentrales Element der Quantentheorie. Laserlicht ist Quantenlicht, lässt sich ohne Quanten nicht erklären.
Aber dann verstehe ich nicht, also ich habe euch jetzt eine Dreiviertelstunde lang zugehört. Wenn man damit Zeug bauen kann
Ja.
und Leute wissen offensichtlich ganz genau, was sie tun müssen, damit so ein Gerät funktioniert, warum tut ihr oder überhaupt alles, jetzt kein Vorwurf an euch, was ist dann so schwierig an der ganzen Geschichte? Es gibt doch offenbar Leute, die diese Quantenphysik anwenden können, um ganz brauchbare, konkrete Dinge zu bauen. Wieso ist das dann so schwierig, die Grundlage davon zu erklären? Das muss doch jeder, der eine Stereoanlage erfindet, kann doch erklären, wie das Ding funktioniert.
Naja, wenn du eine Stereoanlage baust, gehst du letztlich davon aus, du hast deine Transistoren in deinem Schaltkreis und der funktioniert halt. Also letztlich, um Auto fahren zu können, musst du auch nicht wissen, wie der Motor funktioniert. Also,
Ja,
aber
also.
letztlich sind wir da genau an dem Punkt, den Micha vorhin angesprochen hat. Solange wir nur sagen, shut up and calculate, benutzt das, was da ist, da ist eh alles gut. Also,
Ja, es gibt verschiedene Schichten der Beschreibung. Also alles, also alle Modelle sind falsch, manche sind aber nützlich. Ja, also, aber in Physik ist alles ein Modell und in Quantenphysik, also wenn man mit Schrödingers Gleichung anfängt, kann man alles berechnen. Ja, und niemand hat Zweifel daran, dass Schrödingers Gleichung funktioniert und so. Aber Schrödingers Gleichung erklärt die Grundlage nicht. Alles, also ist, also Schrödingers Gleichung ist quasi ziemlich spät schon, um die Grundlagen zu studieren, weil zum Beispiel Schrödingers Gleichung hat kein Messgerät oder so. Schrödingers Gleichung erklärt nicht, wie die Messung passiert, ja. Und es gibt so ein Toolbox, mit dem man arbeiten kann. Man kann diese Regeln, diese Gleichungen aus bestimmten Axiomen herleiten. Das hängt von einer Interpretation ab. Man kann sagen, okay, nehmen wir das und das an und dann kriegen wir Schrödingers Gleichung. Und dann arbeiten wir damit oder sowas. Aber im Großen und Ganzen, das, woher die Schrödinger Gleichung kommt, ist uns noch nicht bekannt. Ja, das kann man nicht, also das hängt von einer Interpretation ab und das muss man verstehen. Aber das sind verschiedene quasi Schichten, die unabhängig voneinander funktionieren. Ja, und in Physik gibt es, das ist eine sehr tiefe Frage, in Physik gibt es viele quasi Schubladen, die wichtig sind, aber unabhängig voneinander sind. Zum Beispiel, also was man beim Large Hadron Collider entdeckt, also ob man Supersymmetrien entdeckt, neue Teilchen, sogar Higgs-Boson und so, das hat überhaupt keinen Einfluss auf unser Verständnis von der relevanten Welt um uns herum. Das ist absolut nutzlos, also in diesem Sinne, weil wir zu 100% sagen können, heutzutage, dass alles, was wir um uns herum beobachten, alles, was wichtig ist für unser Leben, mit Hilfe der Quantenmechanik, Quantenelektrodynamik beschrieben werden kann. Und wenn, also was beim Large Hadron Collider entdeckt wird, die Quantenelektrodynamik widerlegt, sagen wir, okay, das kann nicht stimmen, weil wir wissen, dass sie funktioniert. Also sie wurde schon auf anderen Weisen bewiesen. Und wenn sie was entdecken, was nichts ändert, es ist uns aber wurscht, ja, das ist so pragmatisch. Also ich meine, das ist eine, also Physik ist sehr gespalten eigentlich. Es gibt also Physiker, die Physik um uns herum studieren, in Anführungszeichen, wie ich, also wie mich. Und es gibt die sogenannten fundamentale Physiker und wir reden nicht miteinander. Also es gibt diese verschiedenen Schichten, ja. Und wir reden mehr mit Biologen zum Beispiel als mit diesen Arten von Physikern. Und das war auch der Fall zwischen Physikern, die also halt die Klappe und rechne, und Physikern, die sich für Fundamentals der Quantenmechanik interessieren. Das ist nicht mehr der Fall. Also es gibt schon viel Dialog zwischen Leuten wie Anton Zeilinger und Leuten, die auch an Anwendungen arbeiten. Aber das ist ein Fakt über Physik. Physik ist sehr quasi in verschiedene Schichten getrennt, die nicht so wichtig füreinander sind. Also grob gesagt, also natürlich ist provokativ gesagt vielleicht.
Vielleicht kann ich versuchen, Bernds Frage noch ein bisschen auf den Boden zu holen. Ist nämlich eine sehr berechtigte Frage. Ja, wo ist eigentlich das Problem? Wenn es ja funktioniert, warum schimpfen die Leute dann über philosophische Interpretationen der Quantenphysik oder so etwas? Ne? Das ist schon eine wichtige Frage. Also gehen wir vielleicht zurück zu dem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe. Ich habe ein Teilchen und das kann sich rechts herumdrehen und gleichzeitig links herumdrehen. Ja, angenommen. Jetzt kann ich die Schrödinger-Gleichung hernehmen und kann sagen, okay, wenn das Teilchen sich jetzt in diesem seltsamen Zustand befindet, mit ein bisschen rechts herum, ein bisschen links herum, dann kann ich ausrechnen, in welchem Zustand sich das Teilchen später befinden wird. Ja, und ich kann wunderbar ausrechnen und komme vielleicht zum Ergebnis, in 2 Sekunden wird sich das Teilchen im Zustand 90% rechts herum und 10% links herum befinden. Das ist mein Ergebnis, nachdem ich die Schrödinger-Gleichung verwendet habe, sagen wir. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt weiß ich, ich habe ein Teilchen, das sich zu 90% so und zu 10% so dreht. Alles, was ich jetzt machen kann, ist, dieses Teilchen zu messen. Der Messprozess, ja, ist aber jetzt, etwas, wo ein Messgerät mit unzähligen Teilchen eine Rolle spielt, das kann ich nicht ausrechnen. Ja? Das Messgerät ist nicht drin in meiner Schrödinger-Gleichung, weil die Schrödinger-Gleichung für ein ganzes Messgerät, das aus 10 hoch 25 Teilchen besteht, kann ich nicht hinschreiben. Das geht nicht. Ne? Das heißt, was die Messung jetzt macht, ist, sie gibt mir die eine Antwort oder die andere Antwort. Ich zwinge durch die Messung das Teilchen jetzt dazu, sich zu entscheiden, kommt die Antwort, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% kommt, oder kommt die Antwort, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% kommt. Und wenn ich das Experiment jetzt sehr oft wiederhole, dann kann ich nachschauen, okay, stimmt das, dass es ungefähr so 90 zu 10 ausgeht? Ja, wenn ja, dann war meine Rechnung richtig, dann passt das alles zusammen und alle freuen sich. Aber wie die einzelne Messung jetzt ausgeht, die ich jetzt mache, wenn ich nur ein Teilchen habe und eine Messung, das sagt mir die Quantenphysik nicht. Das sagt mir Schrödingers Gleichung nicht, weil sie mir eben nur bis zum Messprozess Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann. Und das ist jetzt ein wesentlicher Teil, aus dem diese philosophischen Ärgerlichkeiten mit der Quantenphysik kommen. Denn jetzt frage ich mich, naja, wenn diese Gleichungen, wenn die Physik, wenn die Quantentheorie mir diese eigentliche Antwort für dieses eine Experiment gar nicht gibt, existiert diese Antwort dann überhaupt? Gibt es irgendwie eine tiefere Realität, in der diese Antwort da ist? Oder entsteht die Antwort tatsächlich erst im Augenblick der Messung? Ja? Und wo entsteht sie und wodurch? Oder ist vielleicht beim Urknall schon jede Quantenentscheidung auf wundersame Weise festgelegt worden? Ja? Auf solche Fragen kommen wir dann. Und das bringt uns jetzt wieder zurück zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Für die technischen Anwendungen sind diese Fragen vollkommen egal. Ja, alle unsere Transistoren funktionieren unabhängig davon. Aber natürlich juckt es in der Physik die Leute schon ein bisschen, diese Fragen zu stellen. Und manche davon kann man beantworten, bei anderen müssen wir uns damit abfinden, dass wir sie nie beantworten werden können.
Aber wie viel Mathematik, wie viel Philosophie, wie viel Science Fiction steckt denn in Quantenphysik?
Ich würde sagen, sehr, sehr viel Mathematik. Recht wenig Philosophie normalerweise. Es ist auch ein bisschen, oh, ich erinnere
Das
mich
war eine gemeine Frage.
an meine allererste Quantentheorie-Vorlesung. Da saß ich da irgendwo hinten im Hörsaal und der große Professor Kummer stand vorne und hat uns eingeführt in die Quantentheorie und hat gesagt, wissen Sie, wenn Quantenphysiker dann alt werden, dann schreiben sie sehr gerne Bücher über die philosophische Interpretation der Quantenphysik. Und bei manchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, setzt diese Vergreisung schockierend früh ein. Ja, halten Sie sich fern vor so etwas. Und ich war erbost damals und ich dachte, wie kann der nur? Ja, Philosophie ist doch das Beste und das ist doch der Grund, warum man es eigentlich macht. Und ich will doch diese großen philosophischen Fragen stellen. Und jetzt redet der so abschätzig über die philosophischen Fragen hinter der Quantentheorie. Mittlerweile kann ich ihn aber verstehen, ja, weil man mit diesen philosophischen Grundsatzfragen halt oft dann nicht weit kommt und weil es oft tatsächlich spannender ist, Dinge auszurechnen und Ergebnisse zu bekommen, die man dann nachmessen kann.
Ja, aber die Gründer der Quantenphysik haben sich sehr für Philosophie interessiert, ja. Und dann
Das
wurde es
stimmt.
schon vergessen und quasi beiseite gelegen, während dieser Shut up and calculate Phase. Und jetzt kommt es wieder zurück, weil es ist auch, die Grundlagen sind schon sehr wichtig, vielleicht für manche Anwendungen wie Quanteninformatik und so, also, und zum Beispiel, also, das, was Anton Zallinger gemacht hat, also hat Anwendungen auch für Quantenkommunikation und da muss man schon die Grundlagen in der Zukunft verstehen können oder zumindest versuchen. Ja.
Wobei ich würde ein
Und,
bisschen unterscheiden zwischen den Grundlagen und diesen rein philosophischen Interpretationen. Also das.
also ist die Natur probabilistisch? Also grundlegend probabilistisch ist eine philosophische Frage, ja im Prinzip, aber das ist eine sehr wichtige Frage. Glauben wir, dass unsere, also dass quasi God plays dice oder sowas? Ist nicht eine Frage des Glaubens, aber das kann schon sehr wichtig sein. Und das, also wenn man, also das ist, wie Physik funktioniert manchmal. Also das war eine wunderbare Frage von Bernd. Warum? Wie kann man davor ohne also Physik gemacht, ja. Und Physik ist so eine Wanderung, ja, in eine sehr komplizierte Landschaft. Und man glaubt, also man glaubt, also man hat alles schon entdeckt. Und dann, was uns bleibt, ist nur quasi den Gipfel hier zu erreichen. Und dann erreicht man den Gipfel und sieht, dass man quasi noch die ganze Welt vor sich hat, ja. Und das ist immer der Fall. Also wie man also praktisch, ja, man hat nicht geglaubt. Also Laser, die meist praktische Anwendung, ja, also die meist praktische Entdeckung. 10 Jahre zwischen, glaube ich, 10 Jahre zwischen Labor und ersten verkauften Prototypen oder so. Als Charles Townes den Laser entdeckt, also entwickelt hat, gab es viele Witze, also wofür braucht man das? Das ist ridiculous, also niemand braucht, das ist eine Lösung für das Problem, das nicht existiert, ja, und sowas. Und dann konnte man nicht erwarten, und das hat passiert mit iPhones, mit Computern, das kann man nicht erwarten, und das passiert mit Quantenmechanik, konnte man nicht erwarten, wie viel man noch nicht weiß, ja? Also mit jedem Zeug, also auch mit fundamentalen Zeug in der Wissenschaft. Und dann öffnet, und was ich sagen wollte, dass wenn man die Fundamentals versteht, wenn man zum Beispiel versteht, ob die Natur probabilistisch ist oder nicht, werden sich sicher die Horizonten öffnen, über die man nicht, noch nicht träumen kann. Man kann sich nicht vorstellen, was man dann machen kann, welche Anwendungen, welche fundamentale Sachen, welche, weiß ich nicht, philosophische sogar, Sachen man verstehen wird oder umsetzen wird, wenn man diese fundamentale Fragen beantwortet oder daran gearbeitet hat, ja.
Was ist deine Vermutung? Siehst du die Welt probabilistisch? Ist der Zufall eingebaut in den, in die Naturgesetze?
Also das ist eine Frage des Glaubens. Ich glaube nicht, aber es ist allen wurscht, was ich glaube, ja. Also die Natur, also früher war es, also die Fakten, also es ist, den Fakten ist es wurscht, den Fakten sind deine Gefühle wurscht. Heutzutage ist es mehr deinen Gefühlen, unseren Gefühlen sind die Fakten wurscht, ja, also quasi, man kann das umgekehrt sagen, aber ja, also ich glaube nicht, aber man muss daran arbeiten, ja, und das, also was ich auch in meinen Videos quasi ständig erwähne, es geht nicht über Fakten oder Ergebnisse, es geht um den Prozess. Also wie wir über die Sachen reden. Also Wissenschaft ist ein Prozess. Also ständig passiert was und so Fakten, also probabilistisch oder nicht. Also das wird vielleicht auch nicht passieren. Ja, es ist die Welt Quantum oder es ist wurscht, ob die Welt Quantum ist, wenn man Fußball spielt, ja, oder zum Beispiel oder das sind alle Modelle und Verständnis der Welt ist ein Prozess und das müssen wir weiter treiben und dann verstehen wir mehr und es gibt unerwartete Verbindungen, wie man so also schon mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel, also letztes Jahr 2 Nobelpreise, Chemie und Physik, für die künstliche Intelligenz. Also keine Physik haben viele in den Kommentaren geschrieben zu meinem Video, aber ja, schon, also schon Physik. Und dann verstehen wir unerwartete Verbindungen zwischen Biologie, weiß ich nicht, Philosophie, Sozialwissenschaften oder so.
Ich denke mir jetzt gerade, wenn alles vorherbestimmt ist von den Quanten, dann dürfte es ja auch gar keinen Zufall in der großen alltäglichen Welt geben, oder
Naja,
sehe ich das falsch?
also ich glaube, wenn man das, was Florian jetzt gesagt hat, also wenn ich jetzt messe, ich habe eine Wahrscheinlichkeit, wo 90% das und 10% das rauskommt, das, was ich jetzt in der einzelnen Messung messe, also da den Zufall wegzudiskutieren, muss man für meine Begriffe schon ziemliche Klimmzüge machen. Also dann bist du ganz schnell tatsächlich bei einer Welt, wo wirklich alles vorherbestimmt ist. Und das ist. Es ist zumindest aus der Quantenphysik heraus nicht in irgendeiner Weise notwendig. Insofern für mich ist letztlich immer, wenn ich gefragt werde, was ist eigentlich die zentrale Erkenntnis der Quantenphysik, würde ich sagen, es gibt Zufall, Punkt. Also das ist für mich das Ding, was sich nicht gut wegdiskutieren lässt.
Ja, zumindest in der heute üblichen Sichtweise der Quantenphysik ist das so. Und zwar ist es ein fundamentaler Zufall. Das ist auch etwas Interessantes, ne? Also normalerweise oder sehr oft ist Zufall ja einfach nur eine Abkürzung für wir wissen es halt nicht so ganz genau, ne? Also wenn ich jetzt eine Münze werfe, dann ist das Ergebnis Zufall. Aber natürlich, wenn ich zum Zeitpunkt des Abwurfs genau weiß, wie schnell die Münze ist, wie schnell ihre Rotation ist, kann ich theoretisch schon ausrechnen, ob sie mit der einen oder der anderen Seite nach oben auf den Boden ankommen wird. Das ist theoretisch schon festgelegt. Ja, also man könnte sagen, das Ergebnis des Münzwurfs ist schon in der Wirklichkeit verankert, ist schon eine Eigenschaft des Universums zum Zeitpunkt des Wegwerfens der Münze. Und bei den Quanten ist es eben anders. Ja, das Ergebnis von einem Quantenexperiment ist in fundamentalem Sinn zufällig. Ja, also, oder auch ein Beispiel für Quantenzufall wäre ein radioaktives Atom, das zerfällt. Ja, wann das Atom zerfällt, ist rein zufällig. Das kann jetzt sein, das kann in einem Jahr sein. Wir wissen es nicht. Wir können wunderbar ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es passiert. Wir können die Halbwertszeit messen. Wir können aber nicht sagen, wann dieses eine Atom zerfallen wird, ob jetzt oder morgen oder sonst irgendwann. Und selbst wenn wir alles wissen über dieses Atom, was es zu wissen gibt, selbst dann können wir es nicht sagen, weil dieser Zufall wirklich etwas Fundamentales ist. Zumindest in der herkömmlichen Betrachtung der Quantenphysik. Und das ist natürlich schon eine Aussage, die philosophisch Gewicht hat.
Wie ist das denn? Ich habe mal bei einer Physikkollegin von mir rumgefragt und die hat mir die Frage gegeben, kann man mit der heutigen Technik wirklich beobachten, ohne Sachen zu verändern? Und was bedeutet das für uns und unsere Vorstellung von Quanten und der Realität und so weiter? Ich habe davon nichts verstanden, ich habe es
Ja,
einfach weitergegeben.
ich habe mit der Fragestellung gewisse Bauchschmerzen, weil wir, selbst wenn wir von der Quantenebene weggehen, wir können eigentlich nirgends was messen, ohne
Ja,
uns
also
da irgendwie
es gibt hier so,
reinzuhängen.
es gab Nobelpreis 2012, ja, Serge Haroche de Vineland, also Serge Haroche hat die sogenannten Weak Measurements, also schwache Messungen entwickelt, ja, wo man sowas, also man kann es schon also machen, also es ist komplizierter als was hier gehört, also in diesem Podcast, aber im Prinzip kann man also mit schwachen Messungen was messen, ohne was drastisch zu verändern. Also, und das widerspricht den Fundamentalen der Quantenmechanik nicht. Ja.
Also man kann sich schmutzige Tricks ausdenken, wie man die Quantenphysik ein bisschen überlisten kann, aber das führt uns jetzt wirklich zu weit. Steht aber in meinem Buch drin, wenn es jemand wissen will. Mache jetzt ganz schamlose Eigenwerbung.
Sag mal, eine Frage, Leute,
Grundsätzlich, ja.
anschließend nur an das, was Florian sagte, weil ohne irgendwas davon zu verstehen, deswegen höre ich euch auch die ganze Zeit ganz fasziniert zu. Florian, du hast ja gesagt, dass selbst wenn man jetzt alles genau wüsste, an der Stelle, wo du eben das Beispiel mit dem Zufall genannt hast, dass man dann trotzdem nicht so genau das Ergebnis vorhersehen könnte wie in deinem anderen Beispiel mit der Münze.
Genau.
Jetzt habe ich mal eine ganz naive Frage. Wenn doch all das ja fundamental auf logischen Gesetzen basiert, also Gesetzmäßigkeiten, ohne dass ich irgendwas davon verstehen würde, würde ich jetzt mal vermuten, dass letztendlich doch offenbar nur Informationen fehlen, um genau dies vorhersehen zu können. Mir leuchtet nicht ein, aber möglicherweise verstehe ich die Thematik nicht genau, warum, wenn man nicht mehr über diese Gesetzmäßigkeiten verstehen würde, man dann nicht genauso eine präzise Vorhersage irgendwann treffen könnte, wie eben bei dem anderen Beispiel jetzt mal so, weißt du?
Jetzt
Du
bist
hast
du
es
an dem
ganz
Punkt, wo
genau verstanden.
Einstein irgendwann war.
Richtig, genau. Einstein hat
Okay.
gesagt, Moment, das kann ja nicht sein. Ne? Also, das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Aber es ist tatsächlich so, ja? Also, wenn ich jetzt ein Quantenteilchen habe und das kann sich so drehen oder dorthin fliegen oder hierhin fliegen, ja? Und ich isoliere das vom Rest der Welt ganz perfekt und rechne aus, was es macht und messe dann, was hat es wirklich gemacht, dann ist es tatsächlich eine Wirkung ohne Ursache. Ja? Das passiert tatsächlich, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Und das ist das Verrückte. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, aus diesem Problem rauszukommen. Eine davon ist die Viele-Welten-Theorie, die irgendwie auch schon erwähnt hat heute. Das ist die Überlegung, naja, wenn das so ist, vielleicht wird halt beides zur Wirklichkeit, aber in zwei verschiedenen Universen. Ja, vielleicht spaltet sich das Universum auf in eine Variante, wo das Teilchen das macht und in eine andere Variante, wo das Teilchen das andere macht. Und beides wird gewissermaßen gleich wirklich, aber wir merken es nicht, weil wir sitzen halt nur in einer dieser Universen-Versionen und sehen das eine Ergebnis und das andere ist halt im anderen Universum, in dem wir nicht sind. So, das ist eine Möglichkeit, dem auszukommen. Ja, aber du hast vollkommen recht, es ist total seltsam und das ist der große Knackpunkt zu sagen, Moment, wie kann es das sein, dass etwas passiert ohne dass es einen hinreichenden Grund dafür gibt. Ja? Weil so stellen wir uns Wissenschaft nicht vor. In unserem Kopf ist Wissenschaft eben die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung. Und alles, was passiert, muss doch wissenschaftlich einen Grund haben. Aber die Quantenphysik sagt, nein, eigentlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass ein Quantenzufall vollkommen ohne,
Aber das Kopenhagen'sche Interpretation sagt, also das, also was Leute als Quantenphysik verstanden haben, aber das ist eine super Frage. Genau das verstehen wir noch nie. Das ist eine Riesenfrage auch, was ist die Realität? Misst die Physik die Realität, ja? Und es gibt also wenn Leute von Multiverse, also von Multiweltinterpretation hören, also Mehrweltinterpretation hören, werden sie ein bisschen verwirrt. Und ich auch nach 20 Jahren Arbeit, also ich verstehe nicht zum Beispiel, warum Mehrweltinterpretation der Quantenmechanik mehr Verständnis gibt als die kopenhagenische Interpretation. Und also die haben beide Annahmen, die quasi, also eine Geschmackssache sind, sag mal so. Ja, es gibt auch böhmische Interpretation, die sagt, es gibt eigentlich, also die Wellen sind real, aber nicht alles gemessen wird. Aber das ist was uns quasi uns reizt, ja, wir verstehen das nicht. Also was ist die Realität? Und das ist verwirrend, weil das widerspricht dem, was wir unter wissenschaftlicher Methode verstehen sogar, ja. Ist das eine, also arbeiten wir mit der Realität oder mit was? Mit, also Ergebnissen eines Experiments, das was misst, genau. Also die Realität oder, also das sind teilweise philosophische Fragen, aber das ist genau, warum wir also manchmal Philosophie, meiner Meinung nach, mit Physik und Mathe verknüpfen müssen. In bestimmten Sinne, ich sage nicht, also ich rede nicht über Esoterik, aber wer weiß. So
Was
entscheidet
sagt
sich.
denn die Kopenhagener Interpretation?
So, das ist die ursprüngliche Interpretation. Kopenhagen ist eine Stadt, ja? Also, wo, also Niels Bohr war also einer der Gründer der Quantenmechanik, war in der Grund Niels Bohr, und das ist genau das, was Florian gesagt hat. Also es gab eine Reihe von Axiomen, dass zum Beispiel wir sagen, okay, es gibt die Quantenwelt, und um die Eigenschaften der Quantenwelt zu, also quasi zu zeigen, zu entlarven, bräuchte man ein Messgerät, das klassisch ist. Ja, das ist quasi ein Postulat, dass man die beiden bräuchte, ja, damit das funktionieren könnte. Das ist ein klassisches Messgerät. Aber andererseits wird, also kann man klassische Mechanik als Limite von Quantenmechanik herleiten, ja, wenn alles größer und größer wird. Das ist eine Kontradiktion, ja. Und also es gab eine Reihe von Postulaten, die, also so was passiert bei der Messung, postuliert wurde, dass es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Teilchen überall sein könnte und verschiedenen Zuständen, aber dann also die Messung bestimmt, wo genau das Teilchen ist, aber das wurde postuliert, ja, und das ist so wie Quantenmechaniken also sehr oft also präsentiert wird, an der Uni zum Beispiel, und das ist eine Möglichkeit, sie zu verstehen, in Anführungszeichen, mit ihr zu arbeiten, aber das kann man auch anders formulieren, so als Mehrweltinterpretation, böhmische Interpretation. Es gibt mehrere. Und was genau passiert, verstehen wir noch nicht.
Gut, aber wenn wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo wir wieder so ein bisschen abdriften, was alles möglich ist und was wir nicht verstehen und was Philosophie ist und was nicht, ist ja eigentlich, Michael, so wie du es erklärst, ja kein Wunder, dass Esoteriker auf sowas abfahren. Und ich will nur mal testen, ob ich noch auf dem aktuellen Stand bin. Also mein Argument, warum das, was Florian am Anfang sagte, vor allem mit diesem Manifestieren, mit diesem Herbeiwünschen von irgendwelchen Sachen, warum sowas nicht funktioniert, ist unter anderem, dass diese Experimente, die ihr geschildert habt, ging ja auch so ein bisschen, ja, durch die Messung wird das beeinflusst, weil wenn das mit einem Messgerät verbunden wird, dann sind ja plötzlich ganz, ganz viele Teilchen im Spiel, und so ist es ja eigentlich mit jeder Realität. Also diese Experimente funktionieren anscheinend nur mit isolierten einzelnen Teilchen, aber sobald sowas wie ein Mensch oder sowas ins Spiel kommt oder ich versuche, Geld zu manifestieren, was aus ganz vielen Teilchen besteht, dann funktionieren alle diese seltsamen Gleichnisse und Gesetzmäßigkeiten nicht mehr.
Das stimmt nicht. Nein, also dem
Ah, klasse. Okay, dann funktioniert Manifestieren. Vielen Dank. Astrologie stimmt auch. Danke, damit beenden wir die heutige Sendung.
Na, also hast du hab ich dich richtig verstanden? Du meinst, wenn alles größer wird, funktionieren die Quanten, also sind Quanteneffekte nicht wichtig, oder habe ich dich falsch verstanden?
Ja, geht auf den Weg dahin, ja,
Ja,
genau. Ja.
also das stimmt eigentlich nicht. Also Quanteneffekte sind wichtig, um die Eigenschaften von Materialien zu beschreiben. Zum Beispiel, warum Gold die Farbe, goldene Farbe hat. Also dafür ist eigentlich auch Relativitätstheorie wichtig. Aber also die Farben sind ohne Quantenmechanik, also kann man ohne Quantenmechanik manchmal erklären, aber in meisten Fällen nicht. Also Magnetismus, also die Magnete. Also es ist eine reine Quantensache. Also ein Stück Magnet, also hat magnetische Eigenschaften wegen Quantenmechanik. Also ein Zentimeter großes Magnet, ja. Und so, man braucht sogar keine Superfluidität, keine Supraleiter, die auch man quasi tasten kann, aber also man begegnet sie nicht so oft im Leben, aber Magnete schon. Oder alle Materialien, Solarzellen, weiß ich nicht, also alles, was man im Computer hat, also Quantendots, die jetzt in meinem Bildschirm sind, also Nobelpreis, was vorletztes Jahr, ja, oder 2 Jahre, also Quantendots, es gibt Bildschirme, das ist alles Quantum, ja. Und das sieht man mit bloßen Augen. Und die Sache ist, warum, die Frage ist, warum für. Okay, die Frage ist umgekehrt. Also warum für manche Eigenschaften, für manche Körper sind, also für manche Objekte sind Quanteneigenschaften nicht wichtig. Und wo genau, wie passiert das, dass sie weniger wichtig werden? Das ist die Frage, ja. Und
Nein, die Frage ist, warum ich mich dann nicht mit dem Tipp hinter dir auf dem Foto verschränken kann und den mit Gedankenkraft in die Luft heben kann.
weil
Das
es
ist die
war was.
Frage.
Weil es grundsätzlich halt, ich kann nicht diese Quantenphänomene, die sich auf einzelne Teilchen beziehen, unmittelbar übertragen auf große Objekte. Dass die großen Objekte trotzdem natürlich von den Quantenphänomenen ihrer Teilchen geprägt sind, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich kann nicht sagen, bloß weil es zwischen Teilchenverschränkungen gibt, gibt es jetzt auch eine Verschränkung zwischen mir und dir. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Baustellen. Und das ist sozusagen das Problem der Esoterik, mit dem wir uns da mal auseinandersetzen müssen, wenn halt ein Walter von Lugadou sagt, wir brauchen eine Verschränkung zwischen dem Bundestrainer und seinen Fußballspielern oder wir brauchen eine Verschränkung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten oder sowas, dann ist das halt zumindest mit dem Begriff der Verschränkung, den wir aus der Quantenmechanik kennen, hat das halt dann einfach nichts zu tun, ja.
Ich
Und dann
glaube,
darf
hier
man
haben
halt
wir
nicht sagen, das ist Physik.
das Problem, dass wir unterschiedliche Ebenen miteinander verwechseln und vermischen. Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, dass es im Kopf die Ebene der Nervenzellen gibt und die Ebene der Gedanken und das natürlich miteinander zusammenhängt, aber nicht das Gleiche ist und getrennt betrachtet werden muss, ist es halt so, dass wir so Begriffe wie Verschränkung, Zusammenhang, Zufall eben auch auf verschiedenen Ebenen betrachten können. Und da kommt dann oft die Esoterik ins Spiel. Ja, wenn man sagt, bei Quantenverschränkung zum Beispiel, da gibt es einen ganz tiefen inneren Zusammenhang zwischen zwei Teilchen, die sich an unterschiedlichen Stellen befinden. Und dann sagt jemand, ja, das kenne ich. Ich habe einen Bruder, der wohnt in einer anderen Stadt, aber mit dem fühle ich mich auch total tief verbunden. Ja? Dann klingt das halt wie eine Gemeinsamkeit. Es sind aber zwei vollkommen unterschiedliche Angelegenheiten. Ja, also ist natürlich in beiden Fällen eine
Aber
Verbindung, aber die eine ist halt quantenphysikalisch und die andere ist sozial. Und ich kann nicht, nur weil es da Ähnlichkeiten gibt, das eine mit dem anderen erklären. Und dieser Fehler wird sehr oft gemacht.
Ich
Aber
habe
da
jetzt noch eine
kann.
ganz allgemeine Frage, aber Misha, du kannst auch gerne zuerst, weil meins geht in eine
Ich
andere
wollte
Richtung.
halt sagen, es gibt verschiedene, also man kann auch ein Argument geben, dass man kann. Also es gibt also das Problem mit Esoterik und so, es gibt, also sie sagen manche. Also manches wird gesagt, was auch nicht so verrückt wird. Also ist also im Prinzip, also Ich finde es nicht verrückt zu glauben, dass man zwei Neuronen nehmen kann und sie irgendwie verschränken kann oder irgendwelche elektromagnetische Wellen. Also das ist nicht
Finde ich schon
und
verrückt, aber gut.
nein, es ist so, also verrückt, also das wird nicht in den 20 Jahren passieren, aber im Prinzip, also Neuronen kann man sicher vielleicht interferieren miteinander. Markus Hahn kann es vielleicht machen oder elektromagnetische zum Beispiel Oszillationen in Neuronen kann. Also das ist nicht so verrückt, ob das man das bei Raumtemperatur beobachten kann, kann man schon beweisen, dass es nie, wegen der Kohärenz nicht möglich wird. Also man kann sagen, okay, nimm deinen Bruder und bei Temperatur von superflüssigem Helium quasi minus, also ich in Celsius arbeite ich nicht, aber also beim absoluten Nullpunkt der Temperatur plus 1 Grad oder so, kann man versuchen, ein Experiment zu machen, also mit Verschränkung. Aber ich meine, also es gibt auch physikalische Gründe, also warum man das nicht funktionieren kann, wenn es sogar esoterische Effekte gäbe. Also man kann so Argumente geben, weil Raumtemperatur hohe Dekohärenz verursacht.
Ja, wir haben jetzt geredet über Quanten, wir haben geredet über Hightech und ESO-Bullshit. Jetzt müssen wir noch zu den Katzen und den Kisten kommen, finde ich, von unserem Titel. Und da habe ich jetzt direkt die ganz. Sehr gut. Da habe ich nämlich direkt jetzt die Frage: Ist die Katze denn jetzt lebendig oder tot oder beides oder gar nichts oder alles gleichzeitig? Wie ist das denn jetzt?
Also das ist ja so ein bisschen mein Pet Peeve bei dem Thema. Also das ist so ein bisschen was, worüber ich mich gerne aufrege,
Reg
weil
mal.
eigentlich Schrödinger ja eigentlich genau das zeigen wollte, worüber wir gerade eben geredet haben. Es gibt Ich kann diese Effekte, die bei einzelnen Teilchen auftreten, nicht eins zu eins auf was Großes übertragen. Und eigentlich ist genau das, was er mit diesem Katzenbeispiel versucht hat zu verdeutlichen. Wenn ich etwas mit Teilchen mache, also ich kann ein Teilchen in einem System einschließen, dann kann dieses Teilchen eben zwei Zustände gleichzeitig haben. Aber eigentlich hat Schrödinger vorausgesetzt, dass jedem klar ist, dass eine Katze nicht gleichzeitig lebendig und tot sein kann. Und es ist eigentlich ein Beispiel, um zu verdeutlichen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Und wenn man den Text von Schrödinger liest, ist es auch relativ klar. Das ist aber dann hinterher immer so verdreht worden, dass Leute glauben, Schrödinger hätte Katzen postuliert, die gleichzeitig lebend und tot sind. Was? Nein, das ist überhaupt nicht die Aussage.
Das stimmt. Die Aussage ist eigentlich das, was wir schon ausführlich diskutiert haben heute, nämlich, dass es eben einen Unterschied gibt. Dass auch wenn ich der Meinung bin, dass ich akzeptieren kann, dass ein Teilchen jetzt sich gleichzeitig rechts herum und links herum dreht, ich trotzdem weiß, dass Eigenschaften von großen Dingen wie Katzen anders funktionieren. Eine Katze kann tot sein, eine Katze kann lebendig sein, aber eine Katze ist garantiert nie beides gleichzeitig. Das wissen wir aus Erfahrung, ne? Und das ist jetzt das große Rätsel. Wie hängt das zusammen? Wo ist auf dem Weg vom einzelnen Teilchen zur Katze der Übergang, wo auf der einen Seite eben dieses sowohl als auch erlaubt ist, bei der Katze auf der anderen Seite aber definitiv nicht? Wie ist es dazwischen bei Dingen, die kleiner sind als eine Katze, aber größer als ein Atom? Wie kann man diesen Übergang verstehen? Und das ist, wie Micha erklärt hat, nach wie vor eines der großen Rätsel, auf das es keine eindeutige Antwort gibt und vielleicht auch nie geben wird.
Gibt's auch super spannende Fragen, ob möglicherweise mit der Frage, was dass die Katze oder dass wir überhaupt leben, wie viel das mit Quanteneffekten zu tun hat und mit der Aufrechterhaltung von Quanteneffekten. Also ganz, ganz viele biologische Prozesse sind sozusagen auf der Quantenebene natürlich noch ganz spannender Gegenstand von Forschung.
Ja, da hat ja Erwin Schrödinger eigentlich die DNA vorhergesagt in gewisser Weise. Das war auch ganz spannend. Er hat überlegt, naja, wie kann eigentlich in der Biologie das mit Informationsspeicherung funktionieren? Weil wenn wir Eigenschaften und Nachkommen vererben können, dann bedeutet das ja, dass irgendwie biologische Information abgespeichert sein muss in unseren Zellen. Ja? Und damals hatte man noch keine Ahnung von DNA-Molekülen. Aber Schrödinger hat schon drüber geschrieben, dass das wohl etwas mit Quantenphysik zu tun haben muss, ja? Weil die Quantenphysik eben für Stabilität sorgen kann auf ganz kleinen Skalen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich schreibe einfach mit einem Bleistift etwas auf und ich mache das sehr, sehr klein, ja, stellen wir uns mikroskopisch kleine Schrift vor, das wird nicht gut funktionieren, weil jede kleine Störung, ja, jedes Drüberwischen würde diese Schrift unleserlich machen. Um etwas abzuspeichern auf winzig kleiner Skala, brauche ich etwas, was mit Quanten funktioniert, ja, was irgendwie in Portionen ist, ja, was sich nicht leicht verändern kann, sondern was entweder diesen oder jenen Zustand haben kann. Und da hat Erwin Schrödinger eben schon, ja, damals von aperiodischen Kristallen geschrieben, ja, die da irgendwo Informationen der Biologie speichern müssen. Kristalle sind jetzt nicht wirklich die DNA-Moleküle, aber so etwas Ähnliches, ja, also ein Material mit einer Regelmäßigkeit, die aber irgendwie auch gewissen Spielraum ermöglicht. Und das ist auch ein Beispiel dafür, wie man, wenn man ein kluger Mensch wie Erwin Schrödinger ist, einfach durch pures Nachdenken und herumraten, ziemlich viel Richtiges über die Welt sagen kann.
Ja, wir kommen fast so langsam zum Ende. Ich habe aber dazu noch eine Frage als jemand, der in der letzten Zeit sehr häufig einen gewissen Eiskönigin-Film schauen musste. Und ich rege mich jedes Mal wieder auf. Deswegen habe ich da die Frage, warum hat Wasser denn eigentlich ein Schrägstrich kein Gedächtnis und beziehungsweise warum erklärt Quantenphysik nicht die behauptete Wirkung von Homöopathie? Also ja, wie ist es da?
Ja, das, ich glaube, Holm darf mich gern korrigieren, aber das Wassergedächtnis und die Wirkungsweise der Homöopathie sind zwei unterschiedliche Sachen. Das Wassergedächtnis hat was mit Wasserstoffbrücken zu tun, also wie schnell die sich umbilden und Informationen speichern. Und das geschieht halt im Nano irgendwas Sekundenbruchteil und dann bildet sich das alles darin um und deswegen können da keine Informationen gespeichert werden, glaube ich. Und das hat mit Quantenphysik eigentlich nichts oder wenig zu tun. Oder irre ich mich jetzt total?
Es gibt fast nichts, was nichts mit Quantenphysik zu tun hat, aber.
Ach, komm mir doch nicht so.
Nein, also ich meine, da sind wir natürlich im Bereich der physikalischen Chemie bei diesen ja. Bindungen zwischen den Wassermolekülen. Und wenn du physikalische Chemie im Detail betreibst, bist du mitten in der Quantenphysik. Also das ist, wenn du die Frage stellst, warum halten jetzt diese Wasserstoffbrücken so lange, wie sie tun und jetzt nicht länger oder kürzer und mit welcher Wahrscheinlichkeit bestehen nach so und so viel Mal diesem Zeitraum doch noch einzelne davon oder so, da bist du mitten in der Quantenmechanik. Nur hat das halt alles es gibt halt keinen übergeordneten, also es gibt letztlich keinen übergeordneten quantenmechanischen Effekt, der jetzt sagt, aber das Wasser hat dann halt doch irgendwie, es gibt so was halt.
Wieso bitte ein bisschen näher ans Mikrofon?
Was halt immer behauptet wird, das ist so diesen großen Informationsspeicher des Universums gibt, der das irgendwie alles aufhebt. Und das ist halt, lässt sich aus der Quantenmechanik halt überhaupt nicht ableiten.
Also, aber letztendlich, ich glaube, also die Behauptung ist schon, also nein, die Behauptung ist falsch, aber das, was Annika wissen wollte oder auch Lydia, ist schon richtig. Also es wird in der Homöopathie schon mit Quantenphysik argumentiert. Aber ich glaube, da sind wir in der Tat wieder bei der Verschränkung, dass dieser immaterielle Wirkstoff sich irgendwie verschränkt und deswegen trotzdem wirksam ist. Kann aber auch falsch sein, was ich sage.
Ja gut, damit kommt, also das Wassergedächtnis ist ein Aspekt, der da zitiert wird. Das andere ist halt tatsächlich, dass es eben eine Verschränkung zwischen dem Wirkstoff gäbe, der dann halt nicht mehr da ist, letztlich mit dem Patienten, der dann das Zeug einnimmt, wo der Wirkstoff mal drin war. Aber das ist, also das ist dann letztlich wirklich der Punkt, wo man dann die Quantenphysik zum Wünsch dir was erklärt und was hat einfach. Also wer sowas behauptet, hat einfach die grundsätzlichen Dinge nicht verstanden. Das, ja.
Okay, ich wollte an der Stelle noch sagen, Misha, weil du gesagt hattest, dass du dich nicht so viel mit Esoterik beschäftigt hast, als ich diese Sendung hier auf Instagram angekündigt habe, habe ich ja so ein paar Hashtags gesucht. Und wenn du Quanten als Hashtag auf Instagram suchst und weitere Endungen, die dann angezeigt werden, findest du viele bizarre Dinge. Also falls du bizarre Dinge in diesem Zusammenhang sehen möchtest, dann guck dir einfach diesen Hashtag an. Es ist faszinierend.
Das ist guilty pleasure.
Ja. Ja. Noch besser ist natürlich auf TikTok. Also auf TikTok muss man eigentlich Das ist echt traurig. Also, wenn du Quantenphysik als Suchbegriff auf TikTok eingibst, vielleicht liegt das daran, wie ich, dass ich mein TikTok-Suchmechanismus sowieso ein bisschen versaut habe, aber was ich da angezeigt bekomme, ist deutlich mehr Unsinn als tatsächliche Quantenphysik. Und das ist halt schon, wie gesagt, find ich schon eine traurige Sache, ja. Weil ja, also eigentlich, zum Beispiel, das ist ja so ein spannendes Feld und es gibt so viel zu entdecken und so viel spannende Fragen.
Ja, aber das beeinflusst uns nicht. Also ich finde, also ja, ich mache mich nicht traurig eigentlich.
Also ja, dann ist ich muss noch loswerden, dass zum Beispiel jetzt, ich habe nochmal nachgeguckt, der Hashtag Quantenheilung auf Instagram 46.500 Beiträge.
Na bitte.
Oh Mann, ey. Okay, also vielleicht kann ja jemand nochmal als Fazit auch zusammenfassen, warum all diese Dinge, die unter Quanten laufen, gerade in diesen ESO-Angeboten halt wirklich nichts mit dem zu tun haben, was ihr versucht habt, uns Unwissenden hier nahezubringen. Also wie gesagt, ich war sehr fasziniert, euch zuzuhören und werde bestimmt noch einiges nachlesen. Aber vielleicht könnt ihr ja mal zusammenfassen, warum das definitiv nicht sozusagen herangezogen werden kann, um diese Angebote, die wir dann finden, zu erklären. Vielleicht
ja, lustigerweise gibt es ja, soweit ich weiß, Quantenheilung in der Hinsicht schon, dass Quanten ja auch eingesetzt werden in der Medizin. Oder bin ich da jetzt komplett?
Ja, also eine MRI, MRT oder magnetische Resonanztomographie ist Quanten. Also PET-Scan arbeitet mit Antimaterie sogar, ja. Es ist so Positronen-Emissionstomographie. Und also es ist Antimaterie, wow.
Also gibt es quasi Quantenheilung in der Hinsicht dann schon.
Ja. Naja, also eigentlich ist das, soweit ich das jetzt auf die Schnelle noch rausfinden konnte, eine alternativmedizinische Methode, die nicht wirklich belegt ist. Also, ja, also was, von daher was, ist das.
Also ein MRT ist belegt.
Nee, der, das der schon, Begriff, aber jetzt das Wort Quantenheilung. Ich meine,
ja,
der
Begriff klar. Quantenheilung. Das war auch mehr so ein Witz.
Ist, also der Begriff Quantenheilung ist eigentlich nichts weiter als ein Versuch, Geistheilung irgendwie wissenschaftlich klingen zu lassen. Also Quantenheilung ist Geistheilung, Punkt. Mit anderen Worten, man tut so, als täte man irgendwas und hofft darauf, dass dadurch bei dem Geheilten irgendwas heilt. Und wenn man jetzt sagt, das funktioniert mit Quantenphysik, dann ist es Quantenheilung.
Das ist neu im Sinne, das sollte man Schrödingers Heilung nennen. Das entweder funktioniert oder eben nicht, ja. Und dann genau. Entweder wird das durch Placebo gelöst oder sowas. Oder,
finde ich gut.
Aber es ist eigentlich nicht überraschend, finde ich, dass es all das gibt. Ne? Wenn wir da jetzt eine wissenschaftliche Theorie haben, die uns Ergebnisse liefert, die total seltsam sind, ja, uns Wirklichkeitsmöglichkeiten eröffnet, die wir bis dorthin für unmöglich gehalten hätten, ja, uns erzählt, dass es Teilchen gibt, ja, so winzig kleine Dinge, die niemand von uns jemals sehen kann, aber sie sind trotzdem wichtig für unsere Welt. Das sind lauter so tiefe Gedanken, die man irgendwie glauben muss, dass es mir logisch erscheint, dass eine Wissenschaft, die das tut, dann auch leicht missbraucht werden kann für Leute, die sagen, ich habe da jetzt was anderes, das musst du mir auch glauben und das ist auch eine ganz neue Welt und das kannst du auch mit dem Alltag nicht in Verbindung bringen, aber du musst mir jetzt einfach glauben, dass das wahr ist. Also ich finde es eigentlich logisch, dass wenn eine so verrückte wissenschaftliche Theorie wie die Quantenphysik kommt, dass es dann irgendwie von Geldmacherei missbraucht wird, von Leuten missbraucht wird, die halt ihren Unsinn versuchen, irgendwie wissenschaftlich zu legitimieren scheinbar. Und ich glaube, das wird jeder wirklich innovativen, verrückten, neuen wissenschaftlichen Theorie so gehen. Und ja, dann muss man halt drüber reden und erklären, aber ganz verhindern kann man es nicht.
Also im Moment erleben wir ja ganz ähnliche Dinge mit KI, die auch als Beleg für alles Mögliche herangezogen wird. Also es ist noch nicht ganz so schlimm, weil es vielleicht auch nicht ganz so geheimnisvoll ist, aber ja.
Wir werden sehen.
Und man muss noch kurz erwähnen, dass das MRT, genau, da wurde gerade im Chat darauf hingewiesen, natürlich jetzt keine Heilungsmethode ist, sondern eine Diagnostik.
Eine Diagnose, ja.
Also da muss man tatsächlich sagen, die Quanten quantenbasierten Heilungsmethoden sind, sagen wir mal, Stand heute im Großen und Ganzen noch relativ krude. Also was mir da als allererstes einfällt, sind irgendwelchen Bestrahlungen. Und da das ist basiert eigentlich nur darauf, dass man mit Strahlung halt was kaputt machen kann.
Ja, aber Protonentherapie gegen Krebs, das ist Quantenphysik. Also und es wird jemand geheilt dadurch. Also das würde ich schon durchgehen lassen.
Muss leider weggehen.
Alles ja, klar. Es ist auch die Uhrzeit, deswegen geben wir jetzt gerne noch euch als Gästen ganz, ganz kurz ein oder zwei Minuten oder weniger, wie immer, wie viel ihr auch haben möchtet, um nochmal ganz kurz zu sagen, wenn ihr eigene Projekte habt, was ihr da macht und wo die Leute euch finden können. Und Misha, da du, glaube ich, mehr Zeitdruck hast, sag du doch mal, wo Leute dich finden können, bitte.
Also meine Arbeitsgruppe kann man auf Lemeschko .ista.ac.at finden, also oder googelt meinen Namen. Und auf YouTube bin ich als Professor Lemeschko bekannt. Instagram, kein TikTok, glaube ich, Twitter, Blue Sky und so weiter.
Okay, super, vielen Dank. Florian, dann darfst du noch.
Wunderbar, mir kann man zum Beispiel auf Blue Sky folgen und wenn man sich für hoffentlich möglichst allgemeinverständliche Quantenphysik interessiert, dann halte ich jetzt hier nochmal mein Buch in die Kamera, warum wir nicht durch Wände gehen, ist so ein Spaziergang durch die Quantenphysik, durch vieles, was wir heute besprochen haben und noch einiges mehr. Wer da ein bisschen tiefer reinsteigen möchte in das Thema, der findet da hoffentlich Antworten.
Super, und ich halte unseren Werbeblock auch ganz kurz. Schaut gerne bei Patreon nach uns, kommt sehr gerne nach Leipzig zum WTF live am 7. und 8. Juni. Da könnt ihr uns auch persönlich treffen. Und unsere nächste Sendung findet in 2 Wochen statt, am 19. Mai, zum Thema Science Fiction und die Realität. Das wird cool. Also vielen Dank an unseren Gast, beziehungsweise unsere Gäste. natürlich auch vielen Dank an euch vom Stammteam, an das Team im Hintergrund, an alle Fleißigen, die gechattet und zugeschaut haben und auch an alle, die uns jetzt vielleicht gerade hören oder zeitsouverän anschauen. Also vielen Dank und bis dann.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.